Ja, guten Abend zusammen. Also ich bin ja ganz gerührt über diese tolle Vorstellung. Also so toll bin ich überhaupt nicht. Davon, ich bin sozusagen eher eine Sammlung von Mittelmäßigkeit, kann ich Ihnen schon sagen. Also zum Beispiel, wenn ich Stress habe, beiße ich immer meine Fingernägel ab. Oder ich bin bekennender Warmduscher zum Beispiel auch. Ja. Sport mache ich nur, um irgendwelche Flüge oder Züge zu erreichen. Und das ist auch gut für die Umwelt, wissen Sie? Weil wir können Ihnen zeigen, zum Beispiel, traditionell denkt man, man schützt die Umwelt, wenn man weniger kaputt macht. Schützt die Umwelt, mach weniger Müll, schützt die Umwelt, fahr weniger Auto, reduziere deinen Energieverbrauch. In der Logik zum Beispiel müssten Sie immer Aufzug fahren. Weil ich kann Ihnen zeigen, dass das Aufzugfahren mindestens 5-mal weniger Energie braucht, als die Treppe zu steigen. Also wer die Umwelt schützen will, muss immer Aufzug fahren. Und darum ist Sport natürlich auch schlecht, weil sie leben dann länger und dann brauchen sie noch mehr natürlich. Also das heißt, mir geht es darum zu sagen, naja, so toll sind wir eigentlich alle nicht. Es geht eher darum, voneinander zu lernen. Und ich bin nur in einem ganz kleinen Bereich international führend. Und das heißt, ich muss immer mit anderen zusammenarbeiten. Ja, weil denn das allein, was ich tue, nutzt eigentlich nichts. Das heißt, immer mit anderen. Und ich freue mich natürlich, dass ich hier bin, wo man Kultur und Technik versucht zusammenzubringen, weil das Umweltproblem ist kein technisches Problem, sondern es ist ein Kulturproblem. Und jetzt können wir natürlich etwas tun, möglichst wenig schädlich zu sein. Da kann ich Ihnen viele Dinge sagen. Zum Beispiel, ich habe gerade eine Untersuchung fertiggestellt in einer Auster. Ja, finden Sie etwa 1500 Plastikteilchen drin. 1500 pro Auster, weil diese Austern, die filtern am Tag etwa 60, 80 Liter Wasser und dadurch kommen die ganzen kleinen Plastikteilchen natürlich da rein. Also wer die Umwelt schützen will, in Kreisläufen denkt, der sollte immer Austern essen dazu. Ja? Und dazu vielleicht Champagner trinken, weil Champagner hat gegenüber Prosecco zum Beispiel viel weniger CO2. Ja? Die Bläschen sind viel feinteiliger und also wer die Umwelt schützen will, kann das mit Champagner und mit Austern tun. Das meine ich natürlich nicht unbedingt mit der intelligenten Verschwendung, aber wir können vieles tun, um weniger schädlich zu sein. Zum Beispiel ein Land wie Polen hat die Umwelt so viel besser geschützt als der Westen, einfach durch Ineffizienz. Das heißt, versuchen Sie nicht, Prozesse effizient zu machen, denn sonst, wenn Sie das Falsche perfekt machen, ist es nur perfekt falsch. Ja? Wenn Sie also von Stuttgart zum Beispiel nach Konstanz müssen, und aber auf dem Weg nach Heilbronn sind, dann hilft es Ihnen nicht, effizient nach Heilbronn zu laufen. Darum ist die erste Frage, nicht etwas richtig zu machen, sondern zu fragen, was ist das Richtige? Und dort möchte ich Ihnen ein paar Beispiele geben. Und selbstverständlich, wenn Sie sich Effizienz anschauen, dann wird Ihnen eigentlich relativ klar, dass die Effizienzsteigerung uns eigentlich relativ wenig hilft, weil wir damit bestehende Dinge optimieren und sie dadurch eben gründlich falsch machen. Und Effizienz im Städtebau, ja, das führt zu viereckigen Kästen, das führt zu Gebäuden, die man versiegelt, um gasdicht zu machen, um Energie einzusparen. Und es führt dazu, dass man etwas sehr Hässliches macht letztlich, weil Effizienz standardisiert und homogenisiert. Also ein typisches Beispiel für Effizienz zum Beispiel ist eine Tablette, mit Stuttgart-Geschmack und ein Glas Wasser, ja? Verglichen zu einem schönen Abendessen. Ja? Effizienz ist es, einen billigen Rotwein zu trinken, um betrunken zu werden. Effektivität ist ein schönes Abendessen mit einem guten Rotwein. Das heißt, für den Städtebau ist das entscheidend, weil traditionell gesehen überlassen wir den Städtebau hauptsächlich den Leuten, die Effizienzsteigerungen machen. Und wundern uns dann nachher, dass alles irgendwie gleich aussieht. Traditionell denken wir von der Wiege zur Bahre. Ja. Und wir versuchen dann durch Abfallvermeidung, durch Reduzieren, durch Minimierung das Problem damit zu lösen. Wir reden zunächst überhaupt schon mal vom Produktleben. Ja. Ganz komisch, haben Sie schon mal eine lebende Coca-Cola-Flasche gesehen? Wir machen einen Lebenszyklus einer Cola-Flasche. Ja. Wir projizieren uns selber sozusagen auf das Produkt. Weil unsere Familien zu klein sind, versuchen wir die Familien zu vergrößern, indem wir allen möglichen Dingen ein Leben einhauchen, sozusagen. Und wenn wir das tun, dann fühlen wir uns zunächst schlecht dafür, dass wir da sind. Ja, wir fühlen uns schuldig dafür, dass was wir tun. Zum Beispiel, es kommen jedes Jahr etwa 6 Millionen Tonnen Plastik in die Ozeane. Und jetzt kann man das natürlich reduzieren auf 5 Millionen Tonnen Plastik, aber bringt das wirklich etwas? Wir sagen, es ist ein Moralthema. Ja, wir sagen, ja, wir müssen vermeiden, sparen, verzichten, reduzieren. Das ist Schuldmanagement. Ja, aber es führt letztlich gesehen nicht zu tatsächlichen Änderungen. Im Gegenteil, es optimiert das Bestehende. Zum Beispiel in der Stadt Stuttgart sind die Windeln inzwischen 20% des Hausmülls. Ja. Also ein Baby braucht etwa 6.500 Windeln. Jetzt können Sie das natürlich auf 5.000 Windeln reduzieren. Ja. Eine kleine Nebenbemerkung. Das Volumen der Erwachsenenwindeln ist inzwischen größer als das der Babywindeln. Wir sind sozusagen alle in der Vorwindelphase hier. Ja, davon. Das Ganze ein bisschen weniger schlecht zu machen, hilft uns dabei nichts. Ich untersuche dann alle möglichen Seetiere zum Beispiel. Und wie Sie wissen, was ich darstelle, ist wesentlich Arbeit von meinen Kolleginnen und Kollegen. Wir haben ein großes Institut und wir haben von Indonesien bis Brasilien inzwischen einfach Institute gegründet. Und gleichzeitig aber bin ich an den Universitäten, weil wir an den Universitäten aber nur für Probleme bezahlt werden. Solange die Probleme da sind, gibt's halt Geld. Ja? Also halten wir die Probleme am Laufen, machen wir umgekehrt dieses Institut, um auch zu zeigen, dass es funktioniert. In jede Studie an der Universität muss ich immer reinschreiben, mehr Forschung ist nötig, denn dann gibt's mehr Geld. Ich kenne den Sachbearbeiter im Ministerium schon. Ich habe das Problem gelöst, dann ändert die Finanzierung. Ja? Und da alle sind froh, denn solange geforscht wird, sagt die Regierung, ach ja, es wird ja geforscht. Ich kann meine Doktoranden und Diplomanden bezahlen und Masterarbeiten bezahlen. Und alle sind froh, denn solange geforscht wird, muss man ja nichts tun. Ja? So finden wir zum Beispiel in Seetieren, die wir untersuchen, zum Beispiel in so einem Seevogel 400, 500 Plastikteile drin. Ja? Jetzt kann man das natürlich um 10% reduzieren, klar. Diese Tiere nehmen das Plastik auf, weil sie denken, das sei ein Lebensmittel sozusagen für sie. Aber es ist halt nur Plastik und sie sterben dann bei vollem Magen. Ja? Also weil der Magen immer größer wird und das nicht zu verdauen ist, was drin ist. So eine kleine Schildkröte denkt eben, so eine Plastiktüte sei eine Qualle und frisst dann eben die Plastiktüte dabei. Wir sind groß geworden mit diesen ganzen Umweltzerstörungen, mit Seveso, Bhopal, Tschernobyl. Daraus haben wir dieses Gefühl bekommen, dass es besser ist, es gäbe uns eigentlich nicht. Ja? Darum zum Beispiel die Stadt, ja, ich habe gerade wieder den Oberbürgermeister gehört, Stuttgart möchte klimaneutral sein. Hört sich an, das ist ja gut, Stuttgart klimaneutral, 2040 vielleicht oder sowas. Ja. Und dann denkt jeder, toll, ja, oder kohlenstoffneutral, ja, oder low carbon oder sowas. Das hört sich erstmal gut an, aber wenn man drüber nachdenkt, denkt man, wie blöde. Ja. Haben Sie schon ein einziges Mal einen klimaneutralen Baum gesehen? Das heißt, mit aller unserer Intelligenz wollen wir dümmer als Bäume sein. Das ist wirklich ein tolles Ziel. Ja? Kein Baum ist klimaneutral und unser höchstes Ziel ist es, klimaneutral zu sein. Stellen Sie sich vor, ich würde mal sagen, ich bin kinderneutral. Ja? Ja, wie blöde. Ja? Ja? Wir denken, es sei Schutz, wenn wir weniger zerstören. Das ist so, wenn ich sagen würde, naja, wenn ich mein Kind nur dreimal schlage, anstatt fünfmal, habe ich Kinderschutz gemacht. Ja? Das ist ganz erstaunlich. Wie weit Sie sehen, dass es ein Kulturthema ist, verstehen Sie vielleicht, wenn Sie sich mal anschauen, was die Menschen gut und wichtig finden, wenn sie engagiert sind. Also zum Beispiel Bio-Nahrungsmittel. Ja? Was einem auffällt, ist, wir müssen jeden Tag zum Beispiel 2 Gramm Phosphor aufnehmen, um unsere Knochen zu stabilisieren, Zähne zu haben, um Energie zu speichern im Körper. Ja, das Adenosin, Diphosphat und Triphosphat in der Leber ist unser Energiespeicher. Können Sie sich vorstellen? Es gibt kein Biosiegel in keiner Kultur auf der ganzen Welt, was erlaubt, dass meine eigenen Nährstoffe zurückgehen. Ja? Es ist nur Bio ohne mich. Kein Demeter, kein Bioland etc. erlaubt, dass meine eigenen Exkremente zurückgehen. Und dadurch sind wir allein darüber zu viele, denn wir haben nur noch für etwa 30 Jahre Phosphor. Wir hängen von 2 Ländern ab, die über 70% der Vorräte kontrollieren. Über den Phosphatbergbau wird viel mehr Uran in die Umwelt gebracht, als in allen Atomanlagen verwendet wird. Allein in den letzten 20 Jahren haben wir 60.000 Tonnen Uran in Europa auf unseren Feldern verteilt. Allein in Deutschland etwa 15.000 Tonnen. Das erhöhte Hintergrundstrahlung macht Leukämie bei Kindern davon. Aber warum? ich darf meine eigenen Stoffwechselprodukte nicht zurückbringen. Es ist nur dann Bio. Wir fühlen uns so schuldig, dass wir sagen, wenn es uns nicht gäbe, dann wäre es Bio so etwa. Wir rollen die Augen und sagen, was haben wir Mutter Natur angetan, so wie Prinz Charles oder so. Ja? Aber es gibt ja keine Mutter Natur. Die giftigsten Stoffe sind Naturstoffe bei weitem. Auch die am stärksten krebserzeugenden Stoffe sind Naturstoffe. Aber es ist eine Form von Schuldmanagement. Probieren Sie aus, wenn Sie Ihr Kind verhauen haben, am nächsten Tag haben Sie ein schlechtes Gewissen. Ja, wir haben die Natur so misshandelt und jetzt versuchen wir, das mit schlechtem Gewissen auszugleichen. Das Erste, wo es mit anfängt, ist die Nachhaltigkeit. Das war damals 1713, also gerade vor 300 Jahren, eine wunderbare Kulturleistung. Es gab keinen Schwarzwald, es gab kein Schönbuch, es gab keine zusammenhängenden Waldgebiete, außer in Bayern, ein ganz kleines Stück letztlich. Alles andere war praktisch abgeholzt. Das führte zu einer drastischen Bodenzerstörung und der Boden wurde abgewaschen. Die Flüsse traten über die Ufer, weil so viel Erde in den Sedimenten da war, dass das Wasser gar keinen Platz mehr hatte. Und dann kam jemand und hat gesagt, das geht so nicht weiter. Wir müssen unbedingt nur so viel aus dem Wald entnehmen, wie wirklich nachwächst. Weil eine gigantische Kulturleistung, die man auch mit einem hohen Preis erkauft hat. Weil man musste dafür die Natur romantisieren, denn es gab keinen Grund aufzuforsten, weil man mindestens zwei Generationen gar nichts davon hatte. Ja? Also für die bestehenden Generationen war das absurd. Im Gegenteil, man nahm sich Fläche weg praktisch, die man dann irgendwie praktisch zur Nichtnutzung erstmal verloren hatte. Man musste die Natur dazu romantisieren. Als erstes hat man Männerchöre gegründet und den deutschen Wald besungen sozusagen. Ja? Als ideologische Aufrüstung. Wenn Sie mal diese ganzen Lieder nehmen, wie blöde die sind, am Brunnen vor dem Tore, da steht ein Lindenbaum, ja, ja, wie absurd, oder die deutsche Eiche oder all diesen Blödsinn dazu, die man sozusagen darauf projiziert hat, um die Natur, den Baum wertvoll zu machen. Ja. 70 Jahre später war der Wald relativ gut aufgewachsen schon, dann musste man die Natur gleichzeitig auch dämonisieren. Ja, also die Gebrüder Grimm, wenn Sie sehen, davon, es ist wirklich ein echtes Märchen dazu, in dem Sinne zum Beispiel, dass man den Wolf unbedingt als bedrohlich darstellen musste. Ja, hat zu seiner Ausrottung geführt davon, weil dieses Rotkäppchen vom bösen Wolf bedroht wurde. Es ist nie in ganz Europa jemals ein Fall dokumentiert, wo irgendein Mensch von einem Wolf zu Tode gekommen ist. Keiner. Aber man musste den Wolf sozusagen als bedrohlich erfinden. Und das Ähnliche mit Hänsel und Gretel, mit dem Wald und der bösen Hexe, davon. Der Grund war ein ganz praktischer. Ja, die Märchen bestanden schon so, aber man hat sie forciert, ganz gezielt, um die Bauern aus dem Wald zu halten. Das war der Hauptgrund sozusagen, weil wenn die Bauern haben dann in den aufwachsenden Wald ihr Vieh getrieben und damit konnte der Wald sich nicht verjüngen. Natürlich, ja, die Eicheln und Bucheckern wurden gefressen von den Schweinen und die nachwachsenden Bäume auch davon. Also musste man die Leute draushalten dazu. Also geschichtlich eine tolle Leistung, aber wir haben es erkauft mit einer Romantisierung der Natur und die wir bis heute beibehalten haben. Und wenn Sie die Natur romantisieren, machen Sie sich selber klein und schlecht. Ja, denn die Mutter muss ja gut sein, also ist das Kind schlecht, weil ja die Mutter sozusagen da ist. Von Natur können wir endlos lernen. Die Natur ist unsere Lehrerin, unsere Partnerin, aber nicht unsere Mutter. Ja. Das war ein jämmerliches Leben. Wir haben die Natur zerstört, weil die Natur nicht nett zu uns war. Ja. Wenn wir uns den Finger geschnitten haben, wusste man nicht, ob wir den nächsten Tag überleben. Unsere natürliche Lebenserwartung war irgendwo so um 30 Jahre herum. Wenn wir heute von einer alternden Gesellschaft reden, ist das ziemlich dumm, weil die Gesellschaft war noch nie so jung. Ein 60-Jähriger heute hat ein biologisches Alter von etwa einem 35 bis 40-Jährigen. Ja. Und auch das ist natürlich ein Kulturproblem daraus. Wir haben die Arbeit dann sozusagen als Belastung empfunden, von der wir uns dann damit befreien wollten, mit dazu, was aber dazu führt, dass wir die Menschen zum Abfall erklären, wenn sie 65 Jahre alt werden. Ja. Die Rente hat man 1878 nur eingeführt für die Menschen, die man sonst nicht totgekriegt hat. Es gab es sozusagen vorher nicht. Ursprünglich war sie mit 70 Jahren vorgesehen. Man hat das Rentenalter dann auf 65 runtergesetzt. Wenn man 1878 das Rentenalter zugrunde legt und sagt, der Prozentsatz soll in Rente gehen wie damals, dann wäre unser Rentenalter inzwischen über 88 Jahre, ja, wenn der gleiche Prozentsatz in Rente gehen würde. Kein Staat kann sich erlauben, Menschen für mehr als 10 Jahre für nichts tun zu bezahlen. In keinem Fall. Die durchschnittliche Rentenbezugsdauer ist inzwischen bei 21,2 Jahren. Ja. Das geht nicht. Das ist noch nicht mal nachhaltig. Wobei die Nachhaltigkeit natürlich schon ein Begriff ist, der ziemlich albern ist hier. Also wenn ich sage, wie geht's Ihnen so mit Ihrer Frau, was sagen Sie denn? Nachhaltig, ja. Sag ich, herzliches Beileid, ja. In Holländisch heißt es duursam. Das heißt, heißt zum einen teuer und es dauert ewig, ja. Oder auf Englisch sustainable, ja. Man kann's aushalten, ja. Das ist ja total traurig. Das heißt, wir sind groß geworden mit diesen Umweltzerstörungen und denken deshalb, es sei möglichst gut, es gäbe uns eigentlich nicht. Eine der entscheidenden Änderungen war zum Beispiel 1986 die Sandow-Katastrophe. Ja, der ganze Rhein war rosa gefärbt durch ein Feuer und auf 200, 300 Kilometern sind die Fische alle abgestorben. Ja, und die Firma Höchst in Frankfurt war nicht in der Lage, ihr Kühlwassersystem zu kontrollieren und hat jede Woche über eine Tonne krebserzeugende Stoffe in den Rhein abgegeben. Die Menschen wurden immer panischer. Ja, und dann haben sie irgendwann gemeint, ja, dass sie, dass, also dass alles geändert werden müsste. Und heute gibt's die Firma Höchst nicht mehr, wie die viele andere Firmen auch verschwunden sind und zumindest ihren Namen geändert haben. Die haben gesagt, nein, wir sind jetzt Clariant und Novartis und Aventis und Lanxess. Ja, wir haben eine ganze Generation an guten Wissenschaftlern damit verloren. Ja, und diejenigen, die ihren Namen behalten haben, so wie die BASF, versuchen möglichst wenig schädlich zu sein. Ich habe nur vor kurzem jemand getroffen von BASF, der hat gesagt, ja, Entschuldigung, ich bin von BASF, habe ich versuche das Beste draus zu machen. Ja, es kommt natürlich sozusagen auch eine protestantische Denkweise mit dazu, wenn der Mensch ohnehin böse ist, kann er ja nur möglichst wenig böse sein. Das heißt, ich bin heute 100% Schwein, morgen 90%, 80% und darum ist mein Ziel, null zu sein. Ja. Das heißt, es gibt ganz viele Dinge, die nicht naturwissenschaftlich begründet sind, sondern durch kulturelle und soziale Dinge. Darum ist es so wichtig, dieses Zentrum zu haben, die Dinge zusammenzubringen dabei. Also ich war dann im November 1986 in Frankfurt gewesen, hatte einen Taxifahrer aus Pakistan. Ja? Und der hat mir einen Witz erzählt. Der hat gefragt, also der Lehrer kommt in die Schule und fragt so, was machen die Kinder so? Und sagt, der eine sagt, oh, mein Vater ist Bauern. Und sagt, oh, der Nährstand, das ist wichtig. Gesunde Nahrungsmittel. Und sagt, oh, meine Mutter ist Malerin. Und sagt, ja, das ist ja schön. Wenn sie mal vielleicht was in der Schule malen möchte, ist das auf jeden Fall schön. Und so findet der Lehrer immer etwas Tolles. Ja. Am Schluss kommt klein Fritzchen und sagt, ja, mein Vater ist Nackttänzer in einer schwulen Bar. Ja. Und sagt der Nachbar, stimmt doch gar nicht. Sagt er, ja, mein Vater ist Chemiker bei Höchst. Ja. Ja. Genau 25 Jahre später, im November 2011, war ich wieder in Frankfurt und hatte einen Taxifahrer, ja, also das ist eine wahre Geschichte davon, und hat einen Taxifahrer, der hatte so einen wahnsinnig großen Turban, ja, kam aus Indien, so ein Sikh-Turban, der konnte sich gar nicht drehen, den Kopf dazu, weil das so groß war, und man dachte, das ganze Innere des Taxis besteht aus diesem Turban irgendwie, und er erzählte mir genau diesen Witz, ja, dieses Mal war es ein Banker, ja. Wenn Sie vor 10 Jahren gesagt haben, oh, mein Vater ist Banker, dann hätte ich gesagt, toll, ja. Heute sagen die Leute, was das Schwein, ja. Wenn Sie in 5 Jahren sagen würden, mein Vater arbeitet bei Google, ja, dann würde ich sagen, was? Fällt ihm ein. Das heißt, der Ansehensverlust der Naturwissenschaften, wie konnte man nach Tschernobyl 1986 im April noch zu Siemens gehen, wo diese ganzen schweinischen Atomanlagen gebaut werden, ja? Wie kann ich überhaupt noch Chemie, Physik, Biologie studieren? Daraus haben wir eine ganze Generation an tollen Betriebswirten bekommen, die sich natürlich dann im Bankensektor tummelten und dadurch den Sektor viel schneller vorangebracht haben. Ja, oder natürlich im Informationssektor dazu. Darum ist der Computer, das erste Internet war 1986 gewesen. Ist die Generation vorangekommen, die sich um Computer kam, weil das war ja wertfrei. Ja. Wir haben heute wunderbare Juristen, tolle Betriebswirte, aber viel zu wenig Ingenieure und Naturwissenschaftler davon. Und diejenigen, die dann das wurden, sind nicht unbedingt in die Industrie gegangen, sondern in die Behörden. Darum haben wir ein wunderbares Umweltrecht. Wir haben tolle Behörden, die das kontrollieren, aber die etwas neu machen, gibt es viel zu wenige. Und diejenigen, die dann hingegangen sind, nicht besonders kreativ, haben das Bestehende sozusagen weiter optimiert. Denn wie konnten sie freiwillig hingehen dazu? Was sagt ihre Freundin dazu, wenn sie dann zu BASF gehen, zu diesen Schweinen dazu? Ja, ja. Insoweit gesehen hat uns das hier stark geprägt. Und ich gehe im Moment von Gymnasium zu Gymnasium in Holland und lade die jungen Leute ein, doch mitzumachen, bei Gradle to Gradle sozusagen, ja, auf Schwäbisch ausgedrückt. Ja. Wir haben ein massives Qualitätsproblem, ja. davon. Und es liegt im Wesentlichen am Recycling. Ich war 1989 in der Türkei gewesen und da hat ein Erdbeben mittlerer Stärke etwa 20.000 Menschen getötet. Einer der Hauptgründe dazu war das Kupfer im Baustahl. Ja. Weil die Vereinigten Staaten erlauben nicht, die Autos als Baustahl zu verarbeiten, weil man durch Erdbeben in den USA gewusst hat, dass ein Stahl, der über 0,5% Kupfer hat, beim Erdbeben sehr schnell bricht. Darum exportieren die Vereinigten Staaten die alten Autos in andere Länder. Damals sind 6,5 Millionen Autos aus den USA allein in die Türkei gegangen und die haben allein 1:1 Baustahl daraus gemacht. Was wir hier machen in Deutschland ist, wir verdünnen den Autostahl mit Neustahl und halten damit den Kupfergehalt gering. Aber wir haben dort Kupfergehalte von 2,2-2,3% gefunden im Baustahl. Und dadurch bricht er so schnell. Hat man natürlich leicht gesagt, naja, die Türken können nicht richtig bauen. Nein, es ist der Hauptgrund war sozusagen ein primitives Recycling. Ja. Damit geht aber nicht nur das Kupfer verloren, sondern auch das Chrom, das Mangan, das Molybdän, das Wolfram, das Vanadium, das Antimon, ja, das Nickel. Geht alles verloren, die ganzen Buntmetalle. Und das nennen wir Recycling. Wenn Sie im Gebäude nur den Stahl danach schauen, dass er wirklich nur aus Eisen besteht, dann würden Sie so viel tun, weil eine Tonne Kupfererzeugung verursacht 800 Tonnen Abfall. Ja? Wir haben in Hamburg eine Kupferhütte, die verursacht durch die Kupfererzeugung zweimal so viel Abfall wie das gesamte europäische Hausmüllaufkommen. Ja? Und das Kupfer ist dann weg. Ja? Es ist damit verloren drin. Und wie gesagt, die Qualität nimmt dadurch ab. Wir versuchen Dinge zu tun und so zu tun, als ob, weil wir tatsächlich in vielen Bereichen die Lösungen aufgegeben haben. Wir tun noch so, als ob. Es entsteht eine Art Ökologismus. So wie der Sozialismus nie sozial war, entsteht ein Ökologismus, der nicht der Ökologie dient, sondern uns nur beschäftigt hält. Zum Beispiel Glühbirnenverbote. Ja? Oder wir beziehen 3 Millionen Tonnen Palmöl aus Indonesien und Malaysia, um daraus Biodiesel zu machen. Ein Hektar Regenwald hat etwa 7000 Tonnen Kohlenstoff gespeichert in Indonesien. Ein Hektar Palmölplantage hat 60 Tonnen Kohlenstoff. Dann saß ich neulich in einer Podiumsdiskussion mit Herrn Barroso zusammen und der sagte in allen Ernstes, ja, wenn das so ist, werden wir nur noch zertifiziertes Palmöl nehmen. Ja? Ja. Das heißt, wir lassen die Chinesen abholzen, weil die älteren Plantagen ja auch ertragreicher sind. Ja? Das heißt, wir machen das Falsche perfekt. Und damit perfekt falsch. Wir machen Glühbirnenverbote zum Beispiel. Wenn Sie eine diese Quecksilberlampen haben, die Ihnen kaputt geht in einem solchen gasdichten Gebäude, dazu ist das Gebäude eigentlich unbewohnbar damit. Also wir tun so, als ob wir bauen zum Beispiel Mais an, selbst auf der Schwäbischen Alb, und verlieren dabei zwischen 11 und 30 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr. Zwei Drittel des Kohlenstoffs ist im Boden, nicht im Öl, nicht in der Kohle. Und wir verlieren in einem Jahr 5000 Mal mehr Boden, als neu gebildet wird. In einem Jahr. Das nenne ich Ökologismus. Das hält die Leute beschäftigt, ist sicher gut für die Bauern, aber für die Sache bringt es gar nichts. Und das heißt, ja klar, also hier zum Beispiel, das ist der Berg an Windeln, das ein Baby produziert in einem Jahr. Ja, und in einem Jahr. Also wie gesagt, Sie können das ein bisschen reduzieren, aber wenn Sie das um 10% reduzieren, wird es in China in Sekunden ausgeglichen. Das hält Sie nur beschäftigt. Ja. Wir können natürlich etwas tun, zum Beispiel können wir, ich schaffe es nie rechtzeitig zum Friseur zu gehen, aber wenn wir zum Beispiel schaffen würden, ein Gesetz zu machen, dass die Haarlänge auf 3 Zentimeter begrenzt wird, ja, würde das pro Frau etwa 5000 Liter warmes Wasser im Jahr sparen. Ja, dazu. Und das heißt, wir können vieles so tun. Also zum Beispiel in der Mensa Bohnengerichte verbieten. Ja, das würde etwa 2,5 Liter Methan pro Person einsparen dazu. Ja, was ist denn viel stärkeres Treibhausgas als anderes? Es gibt ganz viele Dinge, eben weniger schlecht zu sein. Wenn Sie zum Beispiel in Urlaub fliegen, rate ich Ihnen, gehen Sie erst vorher auf die Toilette. Ja? Wenn Sie zum Beispiel von Frankfurt nach New York fliegen und jeder nimmt vorher eine Abführtablette, dann spart das insgesamt über 5 Tonnen Kerosin ein, ja? Weil sie dann leichter sind, ja? Also jeder kann was tun, sein Carbon Footprint zu minimieren dabei. Ja? Und wenn sie dann noch nackt fliegen würden, weil sie fliegen ja zum Shopping rüber, dann spart das nochmal 2 Tonnen Kerosin, ja? Also es gibt etwas weniger dazu, viele Dinge möglichst wenig schlecht zu sein. Zum Beispiel, wenn Sie im Auto fahren, können Sie die Sitzheizung einfach 500 Meter, bevor Sie anhalten, schon ausschalten. Ja, das bringt ganz ordentlich dazu. Es ist so viel wie etwa 3000 Einfamilienhäuser mit Strom zu versorgen, insgesamt. Ja? Also ohne Ende. Ja? Zum Beispiel, die Autoreifen halten heute viel länger als vor 30 Jahren. Ja, etwa doppelt so lange. Sie können mit einem Satz Autoreifen etwa 80.000 Kilometer weit fahren. Allerdings sind die Reifenabriebspartikel nie dafür gemacht worden. Jetzt werden sie eingeatmet. Etwa 20% der Menschen am mittleren Ring in München dazu haben eine chronische Lungenreizung durch den Reifenfeinstaub. Ja, weil das nie dafür gemacht ist. Sie haben das Falsche perfekt gemacht. Hier zum Beispiel, ja, Kopenhagen möchte schon 2025 kohlenstoffneutral sein. Ja, carbon neutral. Das können sie nur, wenn sie nicht existieren. Die alle einzige Chance. Ja. Also wir fühlen uns so schlecht, dass wir sagen, es ist besser, es gibt uns nicht. Hamburg, klimaneutral, sie verkaufen Zertifikate sogar dafür. Ja. Das können sie viel einfacher machen. Machen wir miteinander einfach mal. Wir schaffen für Sekunden, klimaneutral zu sein, ganz klar. Aber ist das wirklich, wo es dann wirklich traurig wird, ist, wenn Sie sehen, die Firma Toyota macht eine Werbung und sagt, unser Ziel ist Null Emissionen. Das können Sie nicht schaffen, weil Sie sind schon da. Selbst wenn Sie sich jetzt erschießen würden, hätten Sie Emissionen. Ja? Aber wo es traurig wird, wenn so ein kleines Kind gezeigt wird und gezeigt wird, es wäre besser, es gäbe dich nicht. Ja? Ja? Denn dann schauen Sie jedes Kind an und sagen, verdammt, Überbevölkerung. Ja? Ja? Wo es dann lustig wird, ist hier. Ja? Null Emissionen. Ja? Schauen Sie, ein Baum macht Sauerstoff. Das ist eine Emission. Ja? Ja. Ein Baum reinigt die Luft. Ein Baum reinigt das Wasser. Ein Baum ist Lebensraum für mindestens 200 andere Arten. Ja? Ein Baum stellt Boden her. Ja? Die einzige Form von Landwirtschaft, die Boden erzeugt, selbst bei Demeter-Landbau verlieren Sie etwa 1 bis 2 Tonnen Boden pro Hektar und Jahr, weil wir unsere eigenen Stoffwechselprodukte ja nicht zurückbringen. Ja? Davon. Dieser Baum ist nützlich. Das höchste in Baden-Württemberg ist das Passivhaus. Ja? Na gut, ich meine, wenn Sie irgendwelche Sadomaso-Gelüste haben, ist vielleicht ein Passivhaus für Sie geeignet. Aber wie kann man wirklich auf die Idee kommen, ein Gebäude zu versiegeln, es gasdicht zu machen, wo schon jetzt im normalen Einfamilienhaus die Luftqualität etwa 3 bis 8 Mal schlechter ist als Stuttgarter Außenluft, ja? Das heißt, wir machen das Falsche perfekt. Asthma ist bei weitem häufigste Kinderkrankheit. Und dann haben wir diese Effizienzsteigerungsleute. Da gibt es 300.000 Menschen, ja, die weltweit als Consultants tätig sind. Die früheren Anderson Consulting Leute sind das. Accenture, ja. Und fragen, how do you get more out of the same resource, ja. Als ich ein Kind war, hat eine Kuh etwa 5000 Liter Milch gegeben, ja. Und ich dachte, das ist eine Menge im Jahr so, ja. Heute sind wir in Holland bei 12.000 Liter Milch, ja. Wollen Sie aus dieser armen Kuh nochmal 50 Liter mehr herausquetschen dazu, ja? Effizient zu steigern? Wollen Sie nicht diesem Wollschaf noch 2 Beine anzüchten, dann hat es 50% mehr, ja? Davon. Dieses Monsterschaf sozusagen. Und das ist nicht irgendwo. Ich steige in Ho Chi Minh City, also im früheren Saigon, aus dem Flugzeug und die ganze Stadt ist damit gepflastert, mit diesen Plakaten. Effizienzsteigerung, ja? Und wo es dann interessant wird, ist, dass diese Leute dann groß in der Beratung von Kommunen sind. Accenture hier. Wege zu einer nachhaltigen, effizienten und lebenswerten Stadt. Ja. Toll. Ja. Darum kommen wir hin und sagen, das grünste Haus ist das, was gar nicht gebaut wird, sozusagen. Ja. Die ganze Nachhaltigkeit macht den Kunden immer zum Feind. Sie sagt, wenn du es gar nicht kaufst, ist es ja noch besser. Musst du wirklich einen neuen Teppichboden haben? Du könntest doch noch ein bisschen warten, oder? Ja. Oder denn wenn du es nicht kaufst, dazu ist es noch besser. Ja. Das sind, jeder, der Nachhaltigkeit sich als Firmenphilosophie hinschreibt, macht den Kunden zum Feind. Weil er sagt, du musst es doch gar nicht haben, oder? Ja. Wir können natürlich etwas tun, aber wir sehen, es gibt andere Zivilisationen, je südlicher sie sind, desto mehr verstehen sie das leichter. Hier zum Beispiel in Brasilien, ja, Alem da Sustainabilidade, das heißt jenseits von Nachhaltigkeit. Ja. Oder Philippinen dazu, Beyond Sustainability, ja, ein Kongress. Weil sie natürlich begreifen, dass das ein nördliches Konzept ist. wenn sie im Dunkeln sind, in Schweden, wenn es dunkel und kalt ist, dann müssen sie sparen, verzichten, vermeiden, reduzieren, sonst kommen sie nicht durch den Winter. Aber die Welt hat insgesamt über 10.000 Mal mehr Energieeinstrahlung, als sie jemals brauchen würde. Und darum kann sie verschwenderisch mit umgehen. Ja? In Schweden bedeutet jeder Fußabdruck Bodenzerstörung. Darum versuchen sie, den Fußabdruck zu minimieren. Ja? Weil jeder Fußabdruck bedeutet, dass der Boden dort kaputt geht und ausgewaschen wird. Aber wenn sie am Bodensee schon entlang laufen, bedeutet, oder am Neckar entlang, dann bedeutet jeder Fußabdruck, dass das Wasser länger in der Wiese stehen bleibt. Das heißt, nein, gar nicht dazu. Wenn sie da entlang laufen dazu, schaffen sie praktisch eine Fußspur, die ein kleines Feuchtgebiet wird, wenn es regnet. Ja? Davon. Das heißt, sie schaffen eine Ministruktur. Nicht, dass sie mit einem 15-Tonnen-Traktor drüber fahren, das meine ich damit nicht. Aber sie können natürlich etwas tun, ihren Fußabdruck zu minimieren. Also so wie Sie bei Aschenputtel schon kennen, sozusagen, können Sie sich ein paar Zehen abschneiden. Ja? Oder wir können Gesetze machen, dass die Männer High Heels tragen, dann ist der Fußabdruck auch kleiner. Ja? Also da gibt es viele Dinge davon, um weniger schädlich zu sein. Jetzt würden Sie sich über meinen losen Vortragsstil irgendwie ärgern. Davon, ich habe den halt in USA gelernt. In Deutschland muss Wissenschaft langweilig sein, nur dann gilt sie als seriös dazu. Aber ich bin in den USA halt groß geworden dabei und da hört Ihnen dann niemand zu sonst dabei. Ja? Aber was ist dazu? Wir machen Gebäude gasdicht. Nur dann gibt es steuerliche Förderung. Anstatt zuerst mal zu fragen, was ist das Richtige? Und das ist gesunde Luft im Gebäude. Ja. Wir können natürlich etwas tun, davon uns zu schützen im Gebäude. Aber ist das wirklich das, was wir meinen? Ich bin zunächst mal ein Materialwissenschaftler und Chemiker. Das heißt, ich möchte alles erst mal definieren, was mir vorliegt. Ich schaue mir also einen Teppichboden an, packe den in eine Glaskiste rein und gucke, was an Schadstoffen herauskommt. Jedes Peak hier ist eine Chemikalie davon. Dann sagen die, ach ja, das ist ein synthetischer Teppichboden. Ja, wir nehmen doch das Naturprodukt. Ja. Der hat aber viel mehr Peaks und viel giftigere auch dabei. Wir untersuchen Muttermilch seit 27 Jahren. Es gibt keine einzige Probe, die man als Trinkmilch vermarkten könnte. Keine. Ja. Die Trinkmilchgrenzwerte werden teilweise um das zighundertfache überschritten. Trotzdem ist es gut, ein Baby zu stillen. Weil die Mutter kann sich zum Beispiel entgiften dabei. Ja. Hinzu. Also, ja, also sie verlieren mit einem Baby ein Drittel der gesamten Schadstoffe, die sie im Körper angereichert haben. Ja? Darum ist es gut, immer mindestens 3 Kinder zu haben. Ja? Aber das ist nicht ganz wissenschaftlich korrekt, weil es immer ein Drittel von dem ist, was zurück überbleibt davon. Also sie müssen dann noch schon mehr Kinder dazu haben. Für Männer gibt es nichts Vergleichbares. Ja? Davon. Ja. Aber im Ernst nur dazu. Also ich kann Ihnen nur sagen, ich kann Ihnen empfehlen, Kinder zu haben. Es ist viel schöner, als man es eigentlich allgemein beschreiben kann. Und ich kenne viele, viele Menschen jetzt in meinem Alter, die einfach in ziemliche Traurigkeit verfallen, weil sie irgendwie das immer rausgeschoben haben davon. Das heißt, ein Kind zu stillen ist trotzdem besser, weil die ersten 6 bis 9 Monate die Leber dieses Kindes nicht richtig funktioniert und da die meisten Schadstoffe einfach durchrauschen. Ja, von den 2.500 Chemikalien sind deshalb für das Kind eigentlich nicht ein Problem, aber erst so ab 9 Monaten, weil dann die Leber funktioniert und dann werden diese Stoffe verstoffwechselt. Also stillen ist immer noch besser als Nestle-Milchpulver, aber maximal 9 Monate, ja, ganz unbedingt. Aber wie gesagt, also wir schauen uns diesen Wollteppichboden an, aber weil der liebe Gott das Schaf nicht für den Wollteppichboden erfunden hat, ja, davon haben Sie gar nicht mit einem Wollteppich zu tun, sondern Sie möchten ihn ja noch rotweinbeständig haben. Ja? Das nennt sich dann Scotch Guard, ausgerüstet. Sie kommen deshalb gar nie mit der Wolle in Kontakt, sondern nur mit einem Teflonüberzug. Nennt aber trotzdem 100% Wolle. Ja? Das ist ähnlich wie bei Baumwollhemden. Ein Baumwollhemd hat etwa nur 80% Baumwolle, der Rest ist Ausrüstung dabei. Ja? Also ein Harzüberzug, damit es bügelfrei ist zum Beispiel. Ja? Das heißt, dieser Teppichboden hat diese Zutaten dazu, nehmen Sie dann in der Raumluft auf. Tapeten zum Beispiel, ja. Diese Tapeten verlieren 1 Milligramm pro Quadratmeter und Stunde. Das können Sie sehen, wie die leichter werden, wenn Sie die auf die Waage packen. Ja, sind halt ein Weichmacher. Damit sie waschbar sind, sind die Hälfte der Tapeten mit einer Beschichtung ausgestattet aus Weich-PVC und die geben diese Weichmacher dann ab an die Umgebung. Ja. Nie für Innenräume gemacht. wo Sie sehen, wie traurig das Konzept ist, dass Sie sogar selbst der Brundtland-Report 86-87 nachhaltig ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten zukünftiger Generationen zu gefährden. Ist das nicht traurig? Ich lebe sozusagen ohne die Möglichkeiten, meine Kinder zu gefährden. Ja. Mein Gott, ich möchte meine Kinder unterstützen. Ja? Also, ne? Das Höchste ist für uns sozusagen, keine Schweinereien für die Zukunft zu machen. Ja? Das ist das höchste Ziel. Ja? Und dann sehen wir unsere großen Helden, so wie Al Gore. Für die Heilung der Umwelt ist kein Ziel entscheidender als die Stabilisierung der menschlichen Bevölkerung. Ja? Also in Israel sagt man, kennen Sie vielleicht so Schindlers Liste, wenn du ein Menschenleben rettest, rettest du die Welt. Ja? Hier heißt es, je mehr du umbringst, desto besser. Ja? Ganz klar, wenn das das Wichtigste ist. Jeder Mensch ist damit mein Feind. Ja? Die erste Frage ist, sind wir wirklich zu viele? Ja? Das ist die allererste Ausgangsfrage. Und wenn wir sagen, wir sind zu viele, dann müssen die Menschen raffgierig sein, weil sie dann die Dinge an sich raffen, bevor sie jemand anders nimmt. Ist doch klar. Ja? Wenn Sie sich das Gewicht der Ameisen auf der Erde angucken, dann sehen Sie, dass die Ameisen etwa 4-mal mehr wiegen als wir Menschen. Und weil die Ameisen, diese Schweine, nie Aufzug fahren, sondern immer nur Treppe steigen, brauchen sie viel mehr Kalorien pro Kilogramm Lebendgewicht und sie leben nur 3 bis 6 Monate. Dadurch haben sie einen viel höheren Stoffumsatz. Sie entsprechen im Kalorienverbrauch etwa 30 Milliarden Menschen. Das heißt, wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu blöde. Ja? Das heißt, der Unterschied zwischen den Ameisen und uns ist, sie machen Abfall. Ja, wir machen Abfall, nicht sie. Das heißt, ich kann mein Kind anschauen und sagen, was für eine Chance, dass du da bist. Nicht, oh, könntest nicht aufhören, da zu sein. Und dann kommen wir auf das, was Nico Pech im Prinzip sozusagen fordert, von einer ganz anderen Logik. Ich habe mir ganz viele Naturvölker angeschaut, etwa 50 Naturvölker so. Wenn die Menschen Angst haben, wenn man ihre Existenz in Frage stellt, so in Israel sieht man das auch, wenn man sagt, es wäre besser, du wärst gar nicht da, dann werden die Menschen raffgierig und feindselig. Überall. Das ist nicht nur eine deutsche Eigenschaft. Wenn die Menschen gemocht sind, wenn sie geschätzt sind, wenn sie sich sicher fühlen, ja, dann sind sie immer großzügig und freundlich. Ja. Das heißt, dadurch, dass wir sie als Überbevölkerungsproblem darstellen, werden wir zum Problem. Ja. Wenn die Menschen gemocht sind, geben sie immer ab. Sie neigen zu einem viel bescheideneren Lebensstil, weil sie die Dinge nicht an sich raffen müssen. Ja. Aber nicht, weil es ihnen jemand sagt, sondern weil sie das wollen, von sich aus gesehen her. Aber so sind wir. Wir sagen, wir sind heute 100% Schwein, 90% Schwein, 80% Schwein und unser Ziel ist null zu sein. Ja? Wirklich ein tolles Ziel. Ja, der Kunde ist richtig froh, weil er eben dadurch, dass er das Produkt kauft, mich daran hindert, null zu sein. Ja? Ja. Darum eben nicht Effizienz, sondern Effektivität. Ja? Zu sagen, wir sind noch gar nicht so toll. Ja? Wir sind hier gerade, aber dort werden wir 2030 sein. Je mehr du von mir kaufst, desto schneller komme ich jetzt voran. Ja? Der Kunde ist mein Freund, er hilft mir, das Unternehmen zu ändern. Ja? Es ist sicher sinnvoll, Öl und Kohle einzusparen, ja? Den ökologischen Fußabdruck an Öl und Kohle sozusagen einzuschränken, weil es gibt davon nicht besonders viel davon. Aber wo ist denn unser nützlicher Fußabdruck? Ja? Für weniger schädlich sind wir viel zu viele. Aber für nützlich können wir viel mehr sein. Wir rechnen das dann jeweils aus dazu und sagen, bitte, wo ist denn unser positiver Abdruck? Ich kann dann auch ganz ehrlich kommunizieren. Ich muss nicht sagen, ich bin der Tollste und Beste. Ich kann sagen, da bin ich gerade, aber bitte, da möchte ich hin. Und lieber Kunde, hilf mir dabei. Ja? Das heißt, wir machen deshalb auch nie ein perfektes Gebäude, wo wir sagen, das ist jetzt das Tollste, sondern wir bringen in jedes Gebäude nur 3 bis 5 Elemente rein, die neu sind und anders sind. Damit halten wir den Bau auch nicht auf. Und helfen gleichzeitig den anderen davon zu lernen. Und dann packen wir in jedes Gebäude auch immer so 5 bis 10 lustige Dinge rein, weil wir gemerkt haben, dass die Zerstörung, die mutwillige Zerstörung, der Vandalismus des Gebäudes vor allem dadurch zustande kommt, weil die Menschen sich in dem Gebäude nicht respektiert fühlen. Ja? Also wir machen zum Beispiel Drehtüren in Gebäuden, die die Kaffeemaschine betreiben. Ja? Das ist zwar völliger Blödsinn, aber die Leute finden es lustig, sie können sich über etwas unterhalten davon. Ja? Das heißt, wir machen nützliche Dinge. Ist nicht erstaunlich? Ja, wir wollen gut sein für die Wirtschaft, wir wollen gut sein für die Gesellschaft, aber wenn es um Umwelt geht, ist das Höchste nicht da zu sein. Ne? Anstatt zu sagen, wir können gut sein für die anderen Lebewesen auch. Also es geht darum, nicht etwas richtig zu machen, sondern erstmal zu fragen, was das Richtige ist. Ja? darum ist es, geht's nicht um eine Kreislaufwirtschaft. Weil die Wirtschaft ist nicht das Erste, sondern die Frage ist, was ist unsere Rolle auf der Welt? Ja? Denn in der Kreislaufwirtschaft optimieren wir wieder nur die Wirtschaft. Und außerdem Kreisläufe machen die falschen Dinge nur perfekt. Ich möchte aber auch nicht immer wieder als Meerschweinchen auf die Welt kommen, sozusagen. Das heißt, ich möchte von dem, was ich gemacht habe, lernen. Darum heißt es nicht ein Recycling, sondern ein Upcycling. Die Intelligenz zu nutzen und mehr Intelligenz dazu zu geben. In Holland versteht man relativ leicht den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Frau geärgert haben, kann ich Ihnen einen Tipp geben. Ja, und also neulich zum Beispiel habe ich mit meiner Frau ausgemacht, in die Oper zu gehen und kam dann doch zu spät nach Hause. Von, ja, ich kann Ihnen sagen, 50 Rosen, völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Ja. Oder stellen Sie sich Mozart effizient vor, das ganze Köchelverzeichnis in einem Ton. Ja. Dann müssen Sie nicht diese ganzen Opern anhören dabei, Sie können es in einem Ton abfeiern. Ja. Oder stellen Sie sich Van Gogh effizient vor? Nee. Van Gogh war die erste Dotcom sozusagen für mich, ja? Ja, durch Punkte zu kommunizieren. Ich glaube, niemand kann menschliche Gefühle so gut ausdrücken wie er davon, ja. Aber völlig ineffizient. Ja? Oder nehmen Sie sich einen Lippenstift. Eine Frau isst während ihres Lebens etwa 6,3 Kilogramm Lippenstift, ja. Das ist nicht genau korrekt, weil wir nicht genau wissen, wie viel weggeküsst wird. Aber so, das, was sie aufnimmt und was sozusagen ist, sind etwa 6,3 Kilogramm. Völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Ja? Darum schauen Sie sich einfach das an. Ein Baum im Frühling, kein Sparen, kein Vermeiden, kein Verzichten, kein Reduzieren. Aber alles ist nützlich. Ja? Dieser Baum ist kohlenstoffpositiv eben. Dieser Baum unterstützt die anderen Lebewesen. Kein Schuldmanagement. Ja, sondern eben intelligente Verschwendung. Dabei unterscheiden wir zwischen zwei Bereichen. Die Dinge, die verschleißen, so wie Waschmittel, wie Schuhsohlen, wie Bremsbeläge, müssen so gemacht sein, dass sie in die Biosphäre gehen und die Biosphäre unterstützen. Die Dinge, die nur genutzt werden, so wie Fernseher, wie Waschmaschinen, ja, die werden nicht verbraucht, die werden nur genutzt. Wir sagen immer der Verbraucher, aber ich verbrauche kein Fernsehgerät, ich nutze das nur. Die werden so gemacht, dass sie in der Technosphäre nützlich sind. Auch hier sehen Sie noch missverständlich einen Kreislauf. Ja? Aber das geht nicht um einen Kreislauf, sondern es geht um eine Biosphäre-Management und ein Technosphärenmanagement. Weil heute ist das eine Fernsehkomponente, morgens ist es ein Teil eines Autos, übermorgens ist es ein Baustoff. Ja? Und das sind völlig andere Dinge. Also es geht darum, in der Technosphäre und der Biosphäre Produkte nochmal völlig neu zu erfinden. Und da sie beide nicht frei von irgendwas zu machen, sondern sie positiv zu definieren. Zum Beispiel, wenn Sie einen Bremsbelag von VW haben, dann steht drauf, dieser Original-VW-Bremsbelag sieht so etwa aus wie diese Fernsteuerung. Dazu ist frei von Asbest. Denken Sie, toll. Ja. Der Ersatz ist aber Antimonsulfid, das ist viel stärker krebserzeugend, ja. Also etwas nur zu verbieten und frei von zu machen, hilft nicht. Wenn ich Sie zum Essen einlade, Frau Uhl, und sage, das ist frei von Hähnchen, dann hilft Ihnen das auch nichts. Ja. Ja. Das heißt, ich definiere positiv, was drin ist, denn nur dann kann ich damit was anfangen. Für biologische Kreisläufe dazu suchen wir zum Beispiel für Puma alle Dinge heraus, die in Puma-Produkte gehen. Bis 2022 sollen alle Produkte so sein. Ja. Das ist wichtig, weil ein Drittel aller Chemikalien gehen in Textilien rein. Die Hälfte aller Abwasserprobleme weltweit hängen in der Industrie hängen an Textilproduktion. Es arbeiten, das muss man auch in Stuttgart mal sagen, dazu etwa 11-mal mehr Leute in der Textilindustrie als in der gesamten Autoindustrie, ja, weltweit. Das heißt, wenn es uns gelingt, diese Dinge positiv zu definieren, ja, dann könnten wir erreichen, dass nicht nur für Puma, sondern für Adidas, für Nike, für Cheap and Awful und für alle diese Firmen sozusagen dann die Hennes und Moritz und wie sie alle so heißen, die Chemikalien positiv definiert werden, nicht frei von. Ja. Allerdings gibt es wieder einen neuen Vorstandsvorsitzenden bei Puma, den treffe ich nächsten Dienstag, ja, und die meinen immer noch, dass das Umweltthema ein Moralthema ist. Ja, wir fühlen uns halt verantwortlich. Ja. Und die Moral ist nicht nur bei den Deutschen sofort weg, wenn man sie eigentlich brauchen würde. Ich habe zum Beispiel gerade eine Untersuchung gemacht mit Studenten in Rotterdam. Ich habe denen alle so eine Laserpistole in die Hand gedrückt und gesagt, findet mal heraus, wo die schlimmsten, höchsten Geschwindigkeitsüberschreitungen in Rotterdam stattfinden. Ja. Wo die Leute wirklich rasen. Etwa im Durchschnitt gesehen fahren sie fast doppelt so schnell, als es dort erlaubt ist. Wissen Sie, wo das ist? Vor Kindergärten. Ja. Weil unsere Kinder sind nicht dafür konditioniert, dass sie so funktionieren für unseren Arbeitsalltag, ja. Stehen Sie, bringen Sie Ihr Kind hin und dann spuckt er Sie noch auf die Schulter dabei, sozusagen, weil es irgendwie nicht gut geht. Sagen, Mama, ich will aber nicht in den Kindergarten. Dann geben Sie schnell bei der Betreuung ab und dann klammert er Sie an Sie fest und dann reißen Sie sozusagen so weg. Und dann machen Sie schnell die Tür zu, damit Sie nicht in das hoffen, dass es aufhört. Stehen noch an der Tür dort und hören zu, ob es jetzt aufhört zu weinen dazu. Ja. Gehen nochmal zurück dann, weil sie sich doch irgendwie schlecht fühlen davon und sind natürlich wieder zu spät dran. Ja, und weil sie zu spät sind, unser Arbeitsalltag ist dafür nicht ausgerichtet, jetzt haben sie ein schlechtes Gewissen, die Kollegen nicken schon im Kopf, wissen, ach ja, schon wieder zu spät, ja, du kriegst es wohl überhaupt nicht hin mit deinen Kindern, ja, ja, und drum rasen sie halt davon, da laufen ganz viele kleine Kinder rum und es ist ihnen in dem Moment völlig egal, weil sie haben es ja eilig, ja. Wenn Sie im Stau sind auf der Autobahn und Sie die Spur wechseln, verursachen Sie für die Menschen hinter Ihnen 200 Mal mehr Verzögerung, als Sie selber an Zeit gewinnen können. Ja. Ist Ihnen aber im Moment egal, Sie haben es ja eilig. Ja. Es ist ja wichtig. Ja. Das heißt, immer dann ist die Moral weg, wenn Sie sie eigentlich brauchen würden. Außer bei Mutter Teresa. Aber bei allen normalen Leuten ist es halt so. Ja. Das heißt, wenn Sie es zum Moralthema machen, ist es immer dann weg, wenn Sie es eigentlich brauchen würden. Mir geht es deshalb nicht um Moral bei diesem Nachhaltigkeit, sondern nur um Qualität. Ein Produkt, was Abfall wird, hat einfach nur ein Qualitätsproblem. Sonst gar nichts. Es ist schlechte Qualität. Ein Produkt, was Kinder krank macht, hat einfach nur ein Qualitätsproblem. Sonst nichts. Wir können jetzt 40 Jahre Weltuntergangsdiskussion für Innovation und Qualität nutzen. Und dadurch entstehen viel bessere Produkte. Allerdings sind wir zu langsam. Ja? Ich habe zum Beispiel, wenn Sie Leder herstellen, dazu wird in Leder für Ihre Schuhe in einem Kilo Leder etwa 40 Gramm Chrom verwendet, um dieses Leder zu stabilisieren. 20% der Weltchrommenge wird für Chromgerbung eingesetzt. Ja? Ledergerbung. Wenn Sie diese Schuhe dann nach Afrika exportieren und irgendwo liegen lassen, ist es überall Sondermüll. Sie kriegen das Chrom nie wieder daraus zurück. Sie verbrennen es nach einer Verbrennungsanlage und Chrom ist viel seltener als Öl. Ja? Und das Öl Problem werden wir lösen, weil wir ja genügend Energie von außen kriegen, aber wir kriegen nicht genügend Meteoriten, die uns dann den Phosphor oder das Kupfer und das Mangan und das Kobalt hereinbringen. Das heißt, unser Materialproblem ist viel kritischer als das Energieproblem. Ja? Ja, wir haben also vor 18 Jahren angefangen, gesagt, wir möchten endlich Leder anders gerben, weil das ist ja ein Armutszeugnis, dass wir eine Tierhaut nur damit stabilisiert können, dass wir ein Schwermetall reingeben, ja. Wenn Sie das verbrennen, natürlich in der Verbrennungsanlage, wird das Chrom frei und geht in die Umwelt auch dazu oder in der Schlacke. Ja. In Reutlingen davon ist 2009 die einzige wichtige Gerbereischule in Europa geschlossen worden. Ja. Weil das gleiche Chrom, stinkig gegerbt, kann in Bangladesch viel billiger. Ja. Jetzt können Sie natürlich eine chromarme Gerbung machen. Anstatt 40 Gramm Chrom haben Sie dann nur noch 39 Gramm Chrom drin dabei. Toll, ja. Und das als Erfolg feiern. Hier in dem neuen BMW ist aus der Gerbereischule noch entstanden, aus den Olivenblättern, ja, davon ein Gerbstoff entwickelt worden, der im neuen BMW i3 zum Beispiel drin ist. Ich habe Ihnen noch Proben dazu, die ich Ihnen nachher in der Diskussion gerne rumgeben kann. Von Innovation. Ja. Papier. Wenn Sie einen Spiegel, einen Stern nehmen dazu und den in den Ofen packen und damit ihr Holz anzünden, ist die Asche so kontaminiert, dass sie nicht in die Landwirtschaft gehen kann. Ja? Also ohne, weil die Druckfarben dafür nie gemacht worden sind, die Streichmittel, die optischen Aufheller nicht. Nicht mal Toilettenpapier ist gemacht worden für biologische Kreisläufe. Ja? Also mit einem Kilo Toilettenpapier in Deutschland verseuchen sie im Durchschnitt gesehen 700.000 Liter an Wasser über den Trinkwassergrenzwert mit den Chemikalien, die im Toilettenpapier drin sind. Also wir brauchen ein Toilettenpapier designed for your behind and to leave it behind. Ja? Aber das ist nicht so. Das ist das erste Papier, sozusagen, was ich sagen würde, was für Fundamentalisten und Radikale wirklich hergestellt wird. Ja? Weil die Leute verbrennen ja so gerne Bücher, Bibeln oder Koran oder sonst was dazu. Jetzt können sie das, ohne sich zu vergiften. Ja? Wenn sie das sonst machen würden dazu, ist das nie gemacht worden. Ja. Ein kleines Video dabei. Haben wir das drin oder wie kommen wir dazu?
Österreich ist Weltmeister im Altpapierrecycling. Schon 9 von 10 Zeitungen und 9 von 10 Wellpappschachteln werden aus Altpapier hergestellt. Das ist gut, weil es zeigt, wie viele Menschen hier bereit sind, etwas für den Umweltschutz zu tun. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass auch beim Papierrecycling noch viele Ressourcen verloren gehen. Recycelt werden kann nämlich nur der Zellstoff. Das sind rund 60% des Gesamtvolumens. Bis zu 40%, hauptsächlich Farben und Füllstoffe, werden vom Zellstoff getrennt und bleiben nach dem Recycling als mehr oder weniger giftiger Schlamm zurück. Stellt sich die Frage, ob das umweltfreundlich ist, wenn von jedem Produkt nur 60% wirklich gut für die Wiederverwertung sind. Seit Beginn des industriellen Zeitalters produzieren wir Dinge, die am Ende ihres Lebens auf der Müllhalde landen. Die Devise lautet Take, Make, Waste. Aber wenn immer mehr Menschen immer mehr Produkte verbrauchen, dann werden uns irgendwann die Rohstoffe fehlen, um neue Produkte herstellen zu können. Schon heute verbrauchen wir jedes Jahr mehr Ressourcen, als die Erde wieder regenerieren kann. Also einfach weniger verbrauchen, oder? Leider nein. So können wir die Erschöpfung unserer Ressourcen höchstens aufschieben, aber nicht verhindern. Dann fahren wir nur langsamer, aber weiterhin in die falsche Richtung. Damit haben wir noch nichts getan, um die Kurve zu kriegen. Denn schädliche Verhaltensweisen werden auch nicht nützlich, wenn man sie weniger oft ausübt. Genau darum geht es heute aber. Produkte so zu gestalten, dass sie nützlich sind und nicht nur weniger schädlich. Die schönsten Beispiele dafür liefert die Natur. Ein Kirschbaum produziert unendlich viele Blüten. Ist die Blütezeit schließlich vorbei, fallen die Blütenblätter zu Boden. Sie bilden dort aber keine Müllberge, sondern fließen vollständig als Nahrung in den Kreislauf der Natur zurück. Alle Ressourcen bleiben erhalten und können wieder und wieder genutzt werden. Das Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip funktioniert ganz genauso. Ziel ist es, immer mehr Materialien in Stoffkreisläufen zu führen. Dafür müssen Produkte aber von Anfang an auch so gestaltet werden, dass sie am Ende des Lebenszyklus wieder in den biologischen oder in den technischen Kreislauf zurückfließen können. Mittlerweile gibt es schon viele Produkte, die dafür noch einmal neu erfunden wurden. Von Fernsehern über Couchbezüge und Teppiche bis zu Shampoo, T-Shirts und Klopapier. Ganz neu in diesem Kreis sind Cradle-to-Cradle-Druckprodukte. Dafür wurden sämtliche Inhaltsstoffe auf umwelt- und gesundheitsrelevante Risiken untersucht und bei Bedarf ersetzt. Und jetzt sind Papier, Farben und Zusatzmittel endlich so beschaffen, dass ein ganzheitliches Recycling möglich ist. Nicht nur der Zellstoff kann wieder in den Kreislauf zurück. In Zukunft könnten sogar die Klärschlämme als Dünger oder für den Humusaufbau verwendet werden. Und wenn dieser Humus nicht gerade auf einem Acker landet, dann wachsen darauf ja vielleicht wieder einmal Bäume, die den Zellstoff für neues Papier liefern. Cradle-to-Cradle-Druckprodukte könnte man sogar direkt kompostieren. Und wenn sie verbrannt werden, ist die Asche auch noch gut für den Gemüsegarten. Mit Cradle-to-Cradle können wir den Kreislauf schließen. Und mit Googler können auch Sie jetzt genauso drucken, wie die Natur drucken würde. Los geht's, machen wir endgültig Schluss mit Ressourcenvernichtung. Starten wir gemeinsam die nächste Druckrevolution.
Das waren 21 Jahre Arbeit dafür. Ja. Aber inzwischen, wie gesagt, das neue Buch Intelligente Verschwendung ist so gedruckt davon, dass es tatsächlich für Innenräume geeignet ist. Ja. Das ist Toilettenpapier, das neue, das ist nicht grün, weil es gibt erstaunlicherweise kein Grün, was grün ist. Das schlimmste Pigment von allen ist das Grün dabei. Wenn wir ein Grün verwenden, müssen wir immer ein Gelb und ein Blau mischen dazu. Darum ist das neue Grün sozusagen schwarz davon. Hier zum Beispiel für Trigema machen wir kompostierbare Textilien, die Sie vielleicht kennen, hier in Bullarding. Damit können die Leute produzieren, Tariflöhne bezahlen und konkurrieren, nicht mit Sklavenarbeit aus Bangladesch. Das ist extrem wirtschaftlich erfolgreich. Also die Textilindustrie ist so arm, dass wir an der Stelle hingehen und alle unsere Kosten selber bezahlen und nur am Erfolg beteiligt sind. Von daher wissen wir, dass es sehr erfolgreich ist. Wir machen zum Beispiel auch Textilien aller möglichen Art. Gabriel zum Beispiel, Gessner, das sind essbare Bezugsstoffe. Wenn Sie zum Beispiel ein Sofa haben, dann sind die Zuschnitte so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen. Ja. Das bedeutet aber, Sie sitzen drauf und rutschen das ja ab und essen es damit mit, haben das als Staub in der Luft. Wir suchen alle Zutaten raus, dass man sie auch essen könnte. Sie dominieren dann den Transportsektor inzwischen. Die Zuschnitte können als Torfersatz in Gärtnereien gehen. Ja. Der Arbeitsschutz ist viel einfacher, weil ich die Intelligenz an Anfang packe, an den Filter sozusagen in den Kopf, anstatt am Schluss in die Umweltanlage. Farben, die die Luft reinigen, aktiv. Technische Kreisläufe, ganz viele sozusagen. Ich will Ihnen das nur zeigen, dass ich auch ab und zu zum Friseur gehe, nicht, dass Sie denken dazu. Ja, die Büromöbelindustrie, wir verkaufen zum Beispiel dann nicht mehr Büromöbel, sondern wir verkaufen nur noch gesundes Sitzen. Inzwischen ändert sich die gesamte Industrie danach. Aber auch das waren 16, 17 Jahre. Wir können damit reversible Klebeverbindungen machen. Nitodenko zum Beispiel, also nicht einfach das mit einem Hämmerchen auseinander, sondern wenn Sie diese Klebeverbindungen können Sie einstellen auf bestimmte Reize, physikalische Reize zu chemische Reize, Enzyme, und dann brechen die oder gehen sie auf und Sie können das Ganze abfiltrieren und herausnehmen davon. Oder hier Aktion Nobel zum Beispiel, ja, nach Cradle to Cradle. Hier, Sie sehen, es wird sozusagen inzwischen allgemein Mode, weil es macht die Chemiker stolz darauf, Chemiker zu sein. Diese brauchen auch keine, die Leute brauchen keine Gesetze mehr darüber, die ihnen etwas vorschreiben. Ja, diese 2.500 Chemikalien in Muttermilch sind alles synthetische Chemikalien. Die Natur ist nicht dumm. Ja, man kann von Natur lernen dazu. Und meine jungen Chemiker sagen einfach, ich bin ja nicht blöde. Ja, so wie beim Mediamarkt. Ich bin nicht blöde, ich mache keine Chemikalien, die sich in Lebewesen wiederfinden. Ich bin ja kein Idiot, das reicht völlig aus. Sie brauchen keine Moral, ein bisschen Selbstachtung reicht völlig aus. Ja. Sie sehen das hier, DSM, eine große Chemiefirma, mit denen wir zum Beispiel Kunststoffe machen, die sich selber reparieren dazu im Recycling. Ja, Sie sehen, es geht einen positiven Fußabdruck in Chemiezeitschriften dargestellt. Das ist das erste Bett für Innenräume, Auping in Holland. Ja, also es ist das erste Bett, was für Innenräume hergestellt wurde. Ja. Und es geht, Sie schlafen ja da drauf und nehmen das auf. Setzt sich um, das sind Teppichböden, die nicht nur nicht stinken, ich meine, wenn Ihr Freund nicht stinkt, ist das schon eine Leistung dazu, aber das ist eigentlich das Minimum sozusagen. Ja. Aber wenn Ihr Freund Ihnen hilft, die Küche aufzuräumen, dann ist es was anderes. Ja. Also diese Teppichböden davon reinigen die Luft, die sind nicht weniger schädlich, sie nehmen Feinstäube auf. Wir verlieren etwa 2,5-mal mehr Lebenserwartung durch Feinstäube als durch Alkohol im Durchschnitt sozusagen. Und beim Alkohol können Sie vielleicht nachher ausprobieren, wenn es einen guten Rotwein gibt, so bis zum zweiten Glas können Sie mitreden, ob Sie da trinken wollen. Beim Feinstaub können Sie das nicht. Ja? Sie atmen das ein davon. Sie brauchen dafür eine Planung. Das Unternehmen konnte den Marktanteil in Europa, das es hier gemacht hat, in 2 Jahren von 16% auf 24% steigern bei Teppichfliesen zum Beispiel. Denn jetzt, je mehr ich kaufe, desto schneller kommt das Unternehmen voran. Es entstehen viel bessere Produkte daraus. Ja. Hier vielleicht noch Container, ganz kurz nur. Ein Containerschiffe nach Cradle to Cradle, das sind die größten Containerschiffe weltweit. Bis 2015 wird dort kein Gramm Abfall mehr entstehen. Wir machen damit für Materials Passports. Ja, Augenblick, das wollte ich eigentlich doch schon haben.
Maersk Line will implement the most comprehensive cradle-to-cradle passport ever seen for the new giant Triple E ships. The cradle-to-cradle passport will identify each and every nut and bolt of the giant 60,000-ton ships, making vastly improved recycling possible for most materials as well as safe disposal for the rest. The materials of the ships will all be marked and numbered, separating high and low grade steel, copper wiring, hazardous materials and waste. Based on the sorting, it will be possible to reuse nearly all materials for new ships, making dangerous and polluting scrapping a thing of the past.
Das ist weltweit das größte Speditionsunternehmen mit über 500 eigenen Containerschiffen und 500 geleasten Containerschiffen auch dabei. 2015 wird es dort kein Gramm Abfall mehr geben. Alle Materialien werden von vornherein so gekennzeichnet, dass sie in die Kreisläufe zurückgehen können. Wir können damit Gebäude machen, wie Bäume, ja, Städte wie Wälder. Und dadurch entstehen viel schönere Produkte, viel schönere Dinge. Herr Freund, hier zum Beispiel ein Gebäude in Barcelona, was im Moment gebaut wird, aber wir haben das in den USA schon mehrmals umgesetzt. Dies hat ein Atrium dabei und erzeugt Schmetterlinge. Ja? Nur eine kleine Geschichte, aber macht dieses Gebäude liebenswert. Ja, wir erzeugen Schmetterlinge, brüten dort Schmetterlinge sozusagen aus in dem Atrium, werden jeden Freitag freigelassen. Und jedes Mal, wenn Ihr Kind ein Schmetterling sieht in der Stadt, wird es an Sie denken dabei. Ja? Und damit, und das ist kein großer Aufwand, aber damit schaffen wir die Artenvielfalt aktiv zu unterstützen. Wir machen Gebäude entlang von Naturschutzgebieten, die direkt so sind, dass sie Lärmbarrieren bilden, und die Rückseite ist für Fledermäuse und für die anderen sozusagen da. Dadurch freue ich mich, dass das Gebäude da ist, denn es schützt das Naturschutzgebiet damit tatsächlich. Und das kann man umsetzen. In China machen wir sehr große Siedlungen. Das Buch Cradle to Cradle ist auf Chinesisch 15 Millionen Mal gedruckt worden. Nach Karl Marx das zweithäufigste Druckerzeugnis. Ich hoffe, es ist nicht ähnlich falsch. Ja. Aber davon. Und in China ist es natürlich so, dass die Leute es lesen müssen. Ja. Und dann wissen sie auch nicht, ob sie es wirklich lesen. Das ist so wie in Deutschland, wenn die Leute sagen, Spaß muss sein, da ist auch kein Spaß dabei. Ja? Also, aber es sieht so aus, dass wir ganze Siedlungen machen, wo wir den Boden anheben und die Leute praktisch drunter packen und die Wände mit für Landwirtschaft nutzen können. Dadurch entsteht mehr landwirtschaftliche Fläche, als vorher da war, weil die Wände uns mehr Fläche liefern, als wir zwischendrin für die Infrastruktur brauchen. Ja? Wir setzen das dann um davon, also ein Butterfly-Effekt im positiven Sinne, weil das Gebäude dadurch einfach liebenswert wird. Wir machen das für viele Gebäude, nach Cradle to Cradle, ein UNO-Gebäude in Kopenhagen zum Beispiel, davon, ja, aber auch Firmen. Dänemark geht sehr schnell dran, gibt sehr viel Geld für Cradle to Cradle dort. Ja, die SEB-Bank zum Beispiel, der Umsetzung davon. Und die Technik stammt ganz wesentlich aus Deutschland, weil in Deutschland diese Umweltdiskussion so radikal geführt worden ist, entsteht so viel Know-how. Also wie zum Beispiel die Firma Sinko hier aus Stuttgart oder Xeroflor aus Groß-Ippenau bei Bremen. Das ist Hightech. Ja, wenn Sie solche Gebäude machen, dann entstehen diese Gebäude und sind nützlich und Sie sparen Geld noch dabei ein. Ja, nicht weniger schädlich. Wenn Sie zum Beispiel Algen für eine Fassade verwenden, dann ist ein Hektar Fassade entspricht 200 Hektar Maisanbau in der Produktivität. Ja. Und das Protein ist viel gesünder als zum Beispiel Rindfleisch. Ja. Wir machen auch so Radikallösungen wie Thoma zum Beispiel, ein reines Holzhaus, komplett nur ohne jeden Klebstoff oder sonst etwas, als Benchmarking zu gucken, wie weit man dabei gehen kann und welche Gebäude man machen kann. Auch die auf der Ausstellung dargestellt. Auch das ist alles Cradle to Cradle. Wir haben eine Kooperation angefangen mit Dres und Sommer davon, hier in Stuttgart davon. Und weil es hier in Stuttgart ist, würde ich doch gerne kurz bitten, den Herrn Dr. Mösle vielleicht ein paar Worte dazu zu sagen, weil es gibt dort viele Leute und man kann damit die Dinge schneller umsetzen dazu. Ja?
Ich dachte ein bisschen einen schwäbischen Spruch dazu, weil wir haben seit einem Jahr eine Kooperation mit Professor Braungart. Wir sind überzeugt, dass Qualität der entscheidende Faktor sein wird, Innovation und Qualität. Und das, was wir gerade gehört haben heute, die letzten Stunden, waren natürlich viele provokante Themen dabei. Aber die Basis, da stehen wir dahinter. Und wenn nicht wo, die Bauwirtschaft hat 60% der Rohstoffverbrauchs weltweit. Viele von uns wissen 30-40% CO2-Emissionen, aber 50-60% der Rohstoffe werden für die Bauwirtschaft verbraucht. Und da brauchen wir andere Lösungen. Da geht nichts mit ausschließlich minimieren und reduzieren. Da brauchen wir Lösungen, die Dinge neu zu erfinden. Und da sind wir überzeugt davon, dass Cradle to Cradle uns da weiterhilft, solche Gebäude neu zu entwickeln. Vielen Dank.
Ja, das heißt, es wird am 3. April einen großen Kongress hier geben, davon, wo dann unter dem Titel Dres und Sommer goes Cradle to Cradle. Das heißt, das Problem ist, dass wir viel zu wenig Ingenieure haben, sozusagen, die das gesamte Bild angucken, und zum anderen viel zu wenig Architekten, die sich nicht nur als Künstler verstehen. Darum ist Dres und Sommer elementar wichtig für das Management von Bau davon und für die Gestaltung und für die Entwicklung. Und darum ist es ein zentrales Unternehmen weltweit dafür und wird uns helfen, sicher Gebäude zu machen, wo die Luft im Gebäude besser ist als draußen zum Beispiel. Wir können das umsetzen dazu in unterschiedliche Bereiche bei Dres und Sommer und können dadurch eben Innovationen schaffen. Wir können 40 Jahre Weltuntergang in Qualität umsetzen, die nicht mit Sklavenarbeit aus Malaysia konkurriert. Hier ist zum Beispiel ein Gebäude, ein Bionorica-Gebäude, da sind Fenster von Schüco drin, da man verkauft nicht mehr das Fenster, sondern nur noch das Durchgucken. Ja. Denn ich will doch gar kein Fenster haben. Ich möchte durchschauen und Wärmedämmung haben. Ein Energiesparfenster geht ohne giftige Stoffe nicht. Die sind aber nur giftig in der Biosphäre. Kupfer ist extrem giftig in der Biosphäre, aber in der Technosphäre endlos einsetzbar. Also verkauft man 25 Jahre durchgucken. Dadurch bleibt das Unternehmen im Eigentum der Stoffe, muss nicht mehr die billigsten Materialien einsetzen, sondern kann die besten Materialien einsetzen und wird dadurch zur Rohmaterialbank und wird dadurch jedes Jahr mehr wert. Ja. Schiprock zum Beispiel, das ist Gipsprodukte, die aktiv die Luft reinigen. Also nicht Altpapier, um dann Gipskartonplatten zu machen oder Isoflock und den Sondermüll ins Haus zu bringen, sondern am Anfang von vornherein die Dinge positiv zu definieren. Das setzt sich immer schneller um. Mosat zum Beispiel, Fliesen dazu, ja, alles Cradle to Cradle, Tarkett, Bodenbelege, ganz viele Forbo davon, immer schneller. Wenn man einmal verstanden hat, dass weniger schlecht nicht gut ist, dann möchte man mit weniger schlecht nicht weitermachen. Und darum setzt sich das so schnell um. Zum Beispiel hier Backsteine, zum Beispiel Interwand hier, auch ein Unternehmen aus Baden-Württemberg in Dürzbach zum Beispiel, wo man das umsetzen kann. Heidelberg Zement macht mit uns Beton, der aktiv die Luft reinigt, ja, nicht weniger schädlich ist. Davon, denn warum soll ich meine Lunge zur Luftreinigung einsetzen, wenn die Gebäudeoberfläche das doch kann? Ja? Ganze Provinzen und Regionen in Holland wie Limburg zum Beispiel, Venlo, Maastricht, Cradle to Cradle, alles, jede öffentliche Beschaffung, danach umgesetzt, das neue Rathaus genauso. Von hier Park 2020 zum Beispiel, eine ganze Siedlung, wo zum Beispiel Bosch Siemens Gebäude drin ist dazu. Ja, eine ganze Siedlung in Holland davon neu. Ganz viele Bereiche. Floriade zum Beispiel, Antwerpen. Ja, ganz viele Bereiche. Das ist einfach immer schneller. Was erstaunlich ist, ist, dass es in der Politik auch Auswirkungen hat. Die holländische Regierung hat erklärt, ich bin stolz, dass die Niederlande das erste Land der Welt sein werden, welches den Phosphatkreislauf schließt. Ja? Also die werden bis 2020 keinen Phosphor mehr importieren, sondern die Nährstoffe zurück in Kreisläufe bringen. Die europäische Präsidentschaft von Belgiens hat das wesentlich vorangebracht, gerade im Architekturbereich. Da gibt es eine Frau, Jocke Schaufliche, ja, davon mit kleinen Kindern, die hat gesagt, das mache ich einfach, als sie EU-Kommissarin dafür war, also in der Präsidentschaft. Es gibt viel Geld dabei, etwa 100 Millionen Euro für Cradle to Cradle. Davon, die Stadt Bielefeld hat vor kurzem 600.000 Euro gekriegt für eine einfache Machbarkeitsstudie, inwieweit Bielefeld Cradle to Cradle werden könnte. Die ist keine 20.000 wert. Ja, und es ist dann mehr Knödel zu Knödel oder Nudel zu Nudel sozusagen, weil die Leute packen sich jetzt ein kleines Pepperle einfach drauf und nennen das Cradle to Cradle. Ja, so Bauunternehmen zum Beispiel, die dann Bifflinger oder sowas sagen, wir machen jetzt Cradle to Cradle. Davon haben sie überhaupt keine Ahnung. Aber das macht auch nichts. Wenn sie so schnelle Änderungen haben, haben sie immer ein Qualitätsproblem. Das ist normal. Ja. Aber wir haben jetzt Cradle-to-Cradle-Inseln, zum Beispiel um die Nordsee herum, aber auch Long Island in New York macht mit dabei oder auch Taiwan ist eine Cradle-to-Cradle-Insel, wo das ganze Land sich ändert davon, aber auch Spiekeroog zum Beispiel in Deutschland macht mit davon oder eben Ameland in Holland. Ja, es gibt viel Geld dabei, also es lohnt sich sozusagen deshalb mitzumachen, allein weil es einfach sehr weit gefördert wird. Das ist das neue Buch, sozusagen intelligente Verschwendung. Wie gesagt, das erste Buch in der Menschheitsgeschichte, was dafür gemacht ist, dass man es kompostieren oder verbrennen könnte, sozusagen. Das ist wichtig, weil die Schlämme aus der Altpapieraufbereitung gehen als Füllstoffe in Kartons. Drum ist die Pizza von Oetker zum Beispiel kontaminiert durch die Füllstoffe aus der Altpapieraufbereitung oder der Adventskalender oder die anderen Karton-Dinge, die sie darin verpacken, Spaghetti etc. Ja. Wir brauchen dafür Gemeinschaften. Das heißt, wir brauchen viele, die zusammenarbeiten. Wir haben zum Beispiel mit Philips einen Fernseher gemacht, der erste Fernseher für Innenräume. Ja. Gibt gegenüber einem anderen Fernseher 30.000 mal weniger Stoffe in die Umgebung ab. Gegenüber einem Menschen 50 mal weniger. Also ein Mensch gibt 50 mal mehr Stoffe in die Umgebung ab als dieser Fernseher. Ja. Aber was machen sie? Die nennen den Econova. Anstatt einfach nur zu sagen, das ist der beste Fernseher. Ja. Und dann machen sie ihn 200 Euro teurer, obwohl eigentlich billiger zu fertigen ist. Kein PVC drin hat, reversible Klebeverbindungen, ein wunderbares Produkt. Und er braucht aber andere Marketingstrategien, denn sie können den Fernseher den Kunden verschenken. Der spart gegenüber jedem anderen Philips-Fernseher 2/3 bis 3/4 an Strom ein dabei. Das heißt, sie können innerhalb von 12 Jahren den Fernseher allein finanzieren über die Stromeinsparung. Ja. es geht, wir machen jetzt eine neue Waschmaschine, wo sie den Leuten nur 3000 Mal Waschen verkaufen. Dadurch müssen nicht mehr die billigsten, stinkigen Kunststoffe drin sein, sondern die besten Materialien. Es gibt inzwischen einen Verein dazu. Ich habe auch gesehen, es sind Leute da, die hier aus Stuttgart in dem Verein mitmachen, sich übers Internet austauschen. Vielleicht können wir eine Diskussion, vielleicht können Sie sich da noch zu Wort melden dabei. Um nochmal auf die Windeln zurückzukommen. Wenn wir die Wasserspeicher ändern, so, dass sie wirklich in biologische Systeme gehen können. Im Moment sind sie Polyacrylate, die wirklich Sonderabfall sind. Wenn sie die Kunststoffe ändern, dass sie nicht Plastik sind und Plastikabfall werden, sondern für biologische Kreisläufe, dann können sie mit einem Baby in Israel 150 Bäume pflanzen. Wenn sie die Wasserspeicher dafür nehmen, sie sammeln die ein, erhitzen sie, sterilisieren sie dafür und können daraus ein Pulver machen und es zum Pflanzen von Bäumen einsetzen. Dann ist das Baby kohlenstoffpositiv vom Lebensanfang an, allein über die Windeln. Warum wollen wir weniger schlecht sein, wenn wir gut sein können? Das ist Innovation, das ist Qualität und es bedeutet sozusagen, den menschlichen Fußabdruck zu feiern. Und damit braucht es natürlich die Technik, die braucht die Ingenieure, aber sie sehen vor allem, dass es ein kulturelles, geisteswissenschaftliches, soziales Thema genauso ist. Und darum bin ich sehr dankbar, dass ich heute da sein kann und Ihnen das vorstellen. Vielen Dank. Applaus